Sie hören SBS German.
Fakten, Zahlen und Daten, die prägen unsere Welt, doch ihre Flut, die ist oft überwältigend. Simon Küstenmacher, Mitgründer von Demographics Group in Melbourne und einer der führenden Data Science Influencer weltweit, ordnet sie ein. Ich habe mit Simon über Wohnraumkrise, Wirtschaft, Energie, Zukunft und künstliche Intelligenz gesprochen und heute hören Sie den dritten und letzten Teil der dreiteiligen Gesprächsreihe und heute geht es unter anderem um das Thema Produktivität und die Rolle von AI. Diese Reformscheu, die es in Australien gibt, vielleicht hängt die eventuell auch damit zusammen, dass es uns hier auch über die letzten Dekaden, Stichwort Boom in China und auch damit der Boom in Australien, uns einfach sehr, sehr gut geht und ging. Und wenn man jetzt so zurückdenkt, Paul Keatings Zeit und die letzte große Rezession, dass es vielleicht eher in Zeiten, in denen es wirklich tough ist, solche Ansätze dann auch eine Chance haben, weil halt, wenn es einem gut geht, dann hält man eher den Status quo. Das wird ja auch in den Merkel-Jahren vorgeworfen in Deutschland. Ja. Keine Reform, keine Vision, weil lieber den Status quo halten, weil was nicht kaputt ist, muss ja auch nicht repariert werden, so nach dem Motto. Oder was noch funktioniert, ob das dann wirklich gut funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage. Ist das vielleicht so ein Problem, was Australien, wo wir uns selber im Weg stehen, dass man einfach mit Visionen hier, wie sagte Helmut Schmidt, wer Visionen hatte, sollte zum Arzt gehen. Damals diese legendäre Quote. Ist das vielleicht einfach auch so ein Problem unseres eigenen Erfolges hier in Australien?
Das ist ganz genau das ist das Problem. Du wirst halt einfach, wenn du erfolgreicher wirst, du wirst langsamer. Ja, das ist, warum sollte ich irgendwas groß ändern? Ja, wir bauen Häuser in der gleichen Art, wie wir sie die letzten 60 Jahre gebaut haben. Es ist nicht sehr viel Innovation passiert da.
Ja,
eigentlich solltest du sagen, ja, irgendwas, was man ständig macht, sollte man auch irgendwie mal besser werden. Aber nee, auch nicht so unbedingt. Das ist halt, du wirst ein bisschen träge dadurch und es funktioniert ja. Und dann hatten wir eben dieses Problem, wenn wir über Produktivität reden. Also Produktivität wird oft missverstanden, weil Leute denken sich, stellen sich dann ihren eigenen Schreibtisch vor, ja, wo sie dann sagen, boah, jetzt benutze ich ChatGPT und dann schreibe ich meine E-Mails dreimal so schnell. Dann bist du aber nicht mehr productive. Du hast nur deine E-Mails schneller geschrieben. Produktivität ist die Financial Output, den du in einer gewissen Zeit erzeugst. Und das heißt ja nicht, dass du jetzt, wenn du deine E-Mails schneller schreibst, dass du auf einmal mehr gemacht hast oder dass du deshalb mehr Geld für deine Firma verdient hast. Ja, also das verwechseln wir manchmal. Und was wir eben als Produktivitätsgewinne hatten in Australien waren, dass irgendwann mal diese Mining Prices halt wahnsinnig nach oben gegangen sind. Und dann hast du es eben, wenn du sagst, du bist so ein hart arbeitender Mann da in deiner Mine in Western Australia, ja. Und auf einmal gehen die Eisenerzpreise verdoppeln sich. Dann bist du auf einmal wirtschaftlich gesehen doppelt so produktiv.
Ja.
Du arbeitest genauso hart, wie du es davor gemacht hast, aber deine Produktivität hat sich verdoppelt. Du hast nicht doppelt so hart gearbeitet. So, das ist, was wir, dieses Wort Produktivität ist irgendwie schwierig für uns so intuitiv zu verstehen. Das müssen wir checken. Produktivität muss gepusht werden. Dann sagen alle Leute, ja, investiert doch mal brav in eure Technologien, und dann wird das schon. Aber um wirklich produktiver zu werden als Wirtschaft, sollten wir ein weit gestreuteres Wirtschaftsfeld haben. Und das wäre eben, wo wir sagen, Value-Added Manufacturing, also wir machen den Stahl selber und so weiter, also dass wir zu den Exporten das machen. Und dann müssen wir eben gucken, wenn wir jetzt wirklich ernst nehmen, dass die Zukunft mehr so tech-heavy wird, so AI und was auch immer, dann sagen wir, theoretisch sind das, die heißen ja mal Footloose Industries, also die könntest du überall hinstellen, ja? Eine Tech-Firma kann stehen, wo sie lustig ist. Ja. Und warum sollten wir nicht mehr von diesen Firmen haben? Ja, wir könnten den asiatischen Markt dadurch super auch mit managen, weil wir haben ein sehr sicheres Land, weißt du, also sehr viel sicherer als viele asiatische Räume, wo wir vielleicht hin exportieren würden. Würde durchaus Sinn machen. Aber um das irgendwie halbwegs realistisch zu machen, brauchen wir halt hier schöne große Data-Centers. Die sind erstmal groß, den Platz haben wir, die sind energiehungrig, das könnten wir auch noch hinbekommen, die sind leider auch wasserhungrig, das wird schon ein bisschen schwieriger. Ja. Aber dann diese ganzen Leute, die wir dann haben wollen würden, um hier schön zu arbeiten im Tech-Sektor, die müssten wir natürlich auch, könnten wir hier auch in-house produzieren, aber die müssten wir auch importieren von overseas, aber die wollen ja eigentlich ein geiles Leben haben. Ja, super, wir haben sehr, sehr schöne Städte hier in Australien, kommt doch alle her, aber der Wohnraum ist so teuer wieder. Jetzt sind wir wieder bei dem ollen Wohnraum. Ja, dass wir sagen, wenn ich überall wohnen kann, boah, was soll's dann, ja? Wo komme ich dann hin? Und dann bist du in so, dann hast du das San Francisco-Problem.
Ja.
Ja, wo ein Junior Programmer, der verdient 250.000 US-Dollar, ein Heidengeld, aber ist irgendwie arm.
Ja.
weil der Wohnraum so blöd teuer ist.
Und geht
ist.
Dann nach Austin, Texas, wo die Steuern niedrig sind und wo damit dann gelockt wird. Und,
ja, genau. Und ich überlege immer, wie viel, weil erstmal, ich verstehe so dieses Argument, wenn wir an die US, in die US gucken, mit diesem, wo die Staaten sich also gegenseitig konkurrieren mit niedrigen Steuersätzen, wo wir sagen, ja, aber dann schnappen die sich mehr Wirtschaft und das kreiert eine dynamischere Wirtschaft. Könnten wir sowas hier haben? Könnten wir sowas machen? Oder ist es wirklich nur dieses berühmte Race to the Bottom? Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, aber ich finde immer, wir sollten in Australien offen genug sein, dass wir sagen, ja, lass uns doch mal irgendwo was experimentieren mit. Ne?
Ja.
Und dann sage ich immer so ein bisschen mit einem Grinsen im Gesicht, sage ich, lass das alles in Tasmanien machen. Also Tasmanien ist unser kleinstes Bundesland, also abgesehen vom ACT, vom Canberra, aber ist wahnsinnig alt, hat echte Probleme. Also es ist, Tasmanien schaut vom Altersprofil viel mehr aus wie Deutschland als wie der Rest von Australien. Hm. Also da ist das Altern ist richtig, richtig ein Problem. Und da sage ich, lass doch mal alles Mögliche da ausprobieren. Probier doch mal einfach keinen Steuersatz da oder versuch super billige steuerfreies Housing oder was auch immer.
Ja, ja.
Also einfach mal, ich sage immer, das soll der Pilot State werden, Tasmanien, wo du einfach sagst, da können wir ganz wild rumexperimentieren, weil es braucht ganz, ganz wilde Reformen, damit Tasmanien funktioniert. Und so sehen wir das in Deutschland auch. Es braucht ganz, ganz wilde Reformen, dass zum Beispiel das Rentensystem in Deutschland funktioniert. Das zerbricht ja gerade. Also da müssen wir eben gucken, wie könnte man das machen? Und ich würde sogar immer sagen, wenn du in Tasmanien ein kleines Pilot-Project erfolgreich machst, dann könntest du durchaus davon, könntest du durchaus nach Deutschland verkaufen. Ja, weil die haben die gleichen Probleme. Also meine ich ganz im Ernst, wenn du anguckst, der ländliche Raum. Wenn du sagst, wir machen ein Self-Driving Bus Network auf in Burnie, Tasmania, das kannst du genauso gut nach Brandenburg verkaufen.
Ja, schlechter Gedanke und das ist natürlich auch sehr, sehr zukunftsorientiert und einfach mal Dinge neu denken. Simon, Stichwort künstliche Intelligenz. Da sagen einige, es ist einfach ein absoluter Überhype, denen geht auch das Geld aus, also den großen Tech-Firmen, also wo wollen sie jetzt noch irgendwelche Funds herholen? Sie haben ja quasi schon ganze Länder, die ihre Zukunft darauf verwettet haben, in diesem AI-Arms-Race und die Frage ist wirklich, wie viel Produktivität kommt am Ende dabei raus? Eine E-Mail schneller zu schreiben mit ChatGPT, wie du ja auch schon erklärt, das heißt nicht mehr Productivity, sondern einfach die Baseline für, wie schnell schreibt man eine E-Mail, wird höher gelegt. Aber wie siehst du diesen KI-Hype und vor allem die Berufe der Zukunft? Weil diese White-Collar versus Blue-Collar-Problematik ist ja real. Also der Klempner, der Elektriker, der Zimmermann, der weiß im Zweifel, was er noch in 20 Jahren macht, hier in Australien genauso wie in Deutschland. Aber der Steuerberater oder die Junior-Anwältin, also Berufe, die richtig mal solide waren und da hat es sich gelohnt, Jahre zu studieren, da kriegt man richtig Geld am Ende, wenn man sich gar nicht mal zu doof anstellt. Das scheint ja so ein bisschen vielleicht auch auf der Kippe zu stehen. Wie siehst du das?
Ja, also da gucke ich natürlich, das Thema schaue ich mir durch die demografische Perspektive an. Ich bin nicht der AI-technologische Experte, aber wenn ich mir das angucke, ist was AI, Automation, Robotics, was all diese Sachen machen, ist, sie machen irgendeine Arbeitsaufgabe sehr viel schneller. Also das heißt, dass du schreibst die E-Mail schneller, du programmierst schneller, du kannst dein Annual Report sehr viel schneller lesen, ja, und so weiter. Das heißt also, eigentlich wirst du schneller mit vielen Sachen. Das ist schon mal gut. Aber das bedeutet nicht, dass du dann um 3 Uhr aus dem Büro darfst, ja, sondern da wird sich schon was finden, um dich irgendwie zu beschäftigen. Aber die Arten, also das heißt, diese ganzen technische Aspekt deiner Arbeit, der wird kürzer, schneller, produktiver. Das heißt also, dass du dann auf jeden Fall mehr Zeit zuwenden wirst mit dem Interpersonal, also mit diesem zwischenmenschlichen Bereich deiner Arbeit, wo du Kreativität mit anderen Leuten, du sitzt kreativ mit denen im Raum und arbeitest irgendwie neue Projekte durch oder du networkst mehr, du bist mehr mit dem Kunden unterwegs und so weiter. Also das ist, also was ich immer sage, ist, AI wird die Arbeitswelt vermenschlichen.
Interessanter Ansatz, okay. Es ist widerspricht vielen Beobachtungen, ja.
Weil wir eben sehr viel mehr dann sagen, ja, die Arbeit, die dann AI macht und so weiter, die wird halt schneller, aber das sind unsere technischen Tasks. Und das, dieses Zeug, wo wir als Mensch noch wirklich den Unterschied machen, das wird größer. Wie viel größer das wird, hängt von dem, von der eigenen Woche ab, von dem speziellen Beruf und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist es schon mal eigentlich recht optimistisch. Das heißt zum Beispiel, dass ich sage, dass AI wird erstmal die Leute zurück ins Büro treiben. Weil warum sollte ich ins Büro gehen, um irgendeinen Task zu machen, den ich genauso gut zu Hause machen kann, wo ich keinen anderen Menschen verbrauche? Das ist komplett blöd. Warum? Ich muss ja nicht zum Programmieren ins Büro, wenn ich nicht mit Leuten rede. Ich muss dann zum Austausch mit den Projektpartnern, die sich irgendwie von meinen Programmen irgendwie beeinflussen lassen. Mit denen muss ich mich austauschen. Ja. Dann gehe ich halt dafür ins Büro, aber nicht fürs Programmieren selber. Das heißt also, dass wir auf einmal sehr viel mehr Leute wieder ins Büro schicken, weil sie mehr zwischenmenschliches Zeug machen werden. Und das finde ich wirklich eine sehr charmante Vorstellung, dass das eben nicht der Doom and Gloom ist.
Dem würde ich aber entgegensetzen, dass es doch vielleicht dann aus Sicht der Firmen, die diese Menschen für sehr, sehr viel Geld anstellen, ja ganz knallhart um Kosten geht und darum, diese zu sparen. Und ja, viele Berufe, muss man ja vielleicht auch sagen, ja, obsolet werden, weil quasi eine KI diese Berufe besser ersetzen kann. Wie siehst du das?
Ja, also da würde ich erstmal dagegen stimmen, dass wenn ich einen zwischenmenschlichen Task habe, dann ist der ja da, weil er gebraucht wird. Der Task ist nicht, ich sage nicht, dass die Leute irgendwie so rumfirlefanzen und einfach so fröhlich Kaffee trinken gehen und sich high-fiven. Also ich sage, dass die Leute, diese zwischenmenschliche Arbeit, die hat einen Wert, die hat auch einen Wert für die Firma. Und deshalb ist es gut, dass es ein Mensch macht und deshalb wirst du auch weiterhin dafür bezahlt werden. Mein generelles Problem mit der AI, mit dem AI-Narrativ hat mehr zu tun mit grundlegendem Marxismus, wenn du willst. Also, ja, lass uns wieder das alte Kapital vom Schrank holen und lass uns eben gucken. Der große Unterschied ist zwischen also Capital und Labor, also das Kapital und die Arbeiter. Und die sind ja im ständigen Kampf im marxistischen Weltbild, wo du sagst, ja, also das Kapital versucht, die Arbeiter zu dominieren, deshalb sollen die Arbeiter sich zusammenschließen als Partei, als kommunistisches irgendwas und sollen gegen dieses Kapital antreten. Cool. Das macht Sinn, solange die getrennt sind. Aber sobald die Arbeiter nicht mehr Arbeitermenschen sind, sondern digitale Bits, warum sollte ich als der Kapitalgeber diese Arbeiter irgendwem anders geben? Das heißt, dass du auf einmal Arbeiter und Kapital ist das Gleiche. Das heißt, dass dann eben ein paar wahnsinnig mächtige Firmen das alles besitzen. Und dann musst du sagen, ja, okay, das wollen wir vielleicht nicht, weil dann haben wir wirklich nichts zu tun. Und woher wollen wir wissen, dass die uns brav Geld geben? Ja, also das ist dieses ganze Problem, was Bill Gates vor 2 Jahrzehnten gesagt hat mit dem Roboter, the robot tax, der kommen muss und so weiter. Und dann sagen Leute, ja, Universal Income, aber Universal Income geht davon aus, dass du irgendwie an das Geld rankommst, was diese großen Firmen erzeugen.
Naja, und Universal Income bedeutet ja auch, in der Welt, in der wir leben, welche Motivation habe ich? Also muss man jetzt vielleicht kein Schwarzseher sein, um zu sagen, dass dann wahrscheinlich die Gambling Rates, gerade in einem Land wie Australien, was große Probleme hat mit Gambling Addiction, durch die Decke gehen wird. Wenn ich keinerlei Motivation mehr habe, für mein Geld quasi Output zu liefern und einfach nur mich zurücklehnen und quasi eine fancy Sozialhilfe bekomme, ist natürlich ein großes Problem, oder?
Aber jetzt haben wir gerade eben angesprochen, ja, so die dunkelste Version der Zukunft. Jetzt lass mich wieder meine eigentliche Meinung über die Zukunft sagen. Musst du angucken, was Australien macht. Also in Mining brauchst du nach wie vor Menschen, die es machen. Es ist sehr viel automatisiert, aber du brauchst Menschen. Ja. In der Landwirtschaft brauchst du Menschen, die es machen. Dann Tourismus. Tourismus ist sehr, sehr menschlich. Ja. Ja, International Education. Education ist menschlich. Das heißt also, unsere 4 Wirtschaftssäulen brauchen erstmal Menschen. Dann sehen wir einen wahnsinnigen Zuwachs in Healthcare und Care-Jobs. Das ist menschlich. Die werden immer mehr hoffentlich mit AI und so weiter ein bisschen mehr effizienter und so weiter, aber das sind menschliche Jobs. Dann haben wir in Australien, wir haben wahnsinnig großen Notwendigkeit nach wie vor für Infrastruktur, für Häuser, die gebaut werden müssen. Das ist, hoffentlich wird das sehr, sehr viel mehr mechanized und hoffentlich wird das auch automatischer gemacht werden und so weiter. Aber das brauchen Menschen. Der allergrößte Housing-Push in den nächsten 10 Jahren, also nicht jetzt über die nächsten 10 Jahre, sondern von den Mid-30s bis zu den Mid-40s, da müssen wir werden diese Middle Suburbs in Australien, also die, da wo momentan die Babyboomers wohnen, die sterben dann aus ihren Häusern, dann bulldozen wir die Babyboomer-Häuser und wir bauen 2, 3 Townhäuser auf jedes Grundstück. Das ist die Densification of the Middle Suburbs of Australia. Das ist nicht, das wird nicht durch Prefab Super Magic Houses gemacht. Da baut halt irgendeiner seine Zahnstochergerüste an Häusern da rein. Das sind alles Menschen. Also Australien braucht wahnsinnig viele Menschen zum Arbeiten. Also uns wird's hier nicht langweilig werden. uns fällt schon genug ein in Australien. Und wenn es dann doch irgendwie produktiver werden würde, diese ganze Technologie, als ich das vorhersage, dann kannst du sagen, ja, dann macht Australien einfach die Migrationsrate ein bisschen niedriger. Ja, dann haben wir das auch wieder geregelt. Also das ist, ich mache mir da mit AI und Australien gar keine Sorge, um ehrlich zu sein. Es gibt durchaus Industrien, wo ich mir mehr Sorgen mache. Zum Beispiel, wenn du überlegst, wie viel weniger Leute du brauchst, um Autos zu bauen. Ja, ja. Das ist problematisch. Und dann wird Deutschland vermutlich noch weniger Autos verkaufen. Okay, dann wird es echt ein bisschen knapp. Ja, dann musst du halt überlegen, was machst du mit diesen Leuten? Wie kriegst du die um? Wie kriegst du die umtrainiert und so weiter? Das ist gar nicht so leicht.
Ja, ja.
Da gibt's also, Deutschland hat mehr Challenges, als es Australien hat.
Ja, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und gerade der tertiäre und quartäre Sektor, der wird natürlich oder ziemlich einen auf die Mütze bekommen. Was sind so Berufe der Zukunft, wo man jetzt vielleicht nochmal White Collar, Blue Collar, früher wurde so herabgeschaut auf den Klempner, oh, dreckiger Beruf, wer will denn sowas machen? Und heute,
sind auf jeden Fall die sichersten Jobs in Australien. Also Australien hat natürlich jetzt, wenn irgendjemand mal in den letzten Jahren einen Bricklayer, einen Elektriker bezahlt hat, der überlegt sich natürlich doppelt, ob er seinen Kindern sagt, werdet Krankenschwester oder werdet Arzt. Und er sagt, das ist vielleicht durchaus wichtig. Und das ist tatsächlich auch so. Also Australien hat natürlich, warum diese Tradies hier so, die Handwerker so wahnsinnig viel Geld verdienen, hat damit zu tun, dass wir vor ein paar Jahrzehnten haben wir die Trade Schools hier komplett abgeschafft. Wir hatten mal Trade Schools, die genau darauf erpicht waren, dass da diese jungen Burschen, hauptsächlich Burschen waren das, dass du die darauf vorbereitet hast, dass sie Tradies werden, dass sie dann durch dieses TAFE Education System gehen und dann da also ihren Beruf, ihr Handwerk erlernen. Also wir haben diese Schulen zugemacht. Dann haben wir gleichzeitig noch eine Gebühr eingeführt für diese TAFE Degrees. Das war problematisch, weil hast du also die Degrees unattraktiver gemacht und manche Leute sind halt nicht über diese Hürde gesprungen und haben einen Lower-Level-Job dann gehabt. Aber viele Leute haben sich zu dem gleichen Zeitpunkt an die Universität geguckt und haben gesagt, okay, da muss man auch eine Gebühr für zahlen, aber der Pay-Premium, den du dann dafür bekommst, der ist viel höher als für TAFE. Also haben wir über Jahrzehnte hinweg haben wir zu viele Akademiker produziert. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich sage, wir sind übergebildet in Australien.
Ist in Deutschland ähnlich, glaube ich, ein ähnliches Problem.
Das
ist
in Deutschland ähnlich. Ja. Und in Deutschland ist natürlich nochmal Uni auch für umsonst. Das heißt also, das möchte ich mich nicht von ausnehmen. Ja? Wenn du nicht weißt nach der Schule, was du machen willst, dann ist es schon mal gar nicht blöd. Ich parkst dich nochmal 3, 4 Jahre und machst dir irgendeinen Bachelor auf irgendwas. Das ist schon mal ganz gut, weil du weißt ja, irgendwie ist es doch die bessere Zukunftsschiene und dann wird schon was kommen.
Ja.
Also das ist schon mal nicht doof, aber es ist halt für die Wirtschaft nicht wahnsinnig produktiv. Also da bitte ich immer Leute, sich sehr zu überlegen, was sie denn eigentlich von Education wollen. Ja. Also wenn Education nur dein Ticket ist für einen Beruf, das ist wichtig. Also wenn du siehst, dass das ist dann deine goldene Eintrittskarte für den Top-Job, dann machst du natürlich weiterhin so Sachen wie Medizin oder Jura, das bezahlt, das wird nach wie vor zahlen. Ja. Jura vielleicht nicht mehr so viel, weil wir weniger von denen brauchen werden pro Bevölkerung und so weiter. Aber es gibt schon ein paar Jobs, da ist dann der direkte Link klar. Ansonsten musst du überlegen, lass mal ehrlich sein, was wir in der Uni lernen wollen, ist eine Art zu denken. Ja, und nicht, wir wollen nicht biologische Facts lernen, wenn wir Biologie studieren, weil die kannst du googeln, die werden auch wahrscheinlich dann in 20 Jahren wenn du dann in der Arbeitswelt steckst, werden die auch, wird viel davon wieder überholt sein oder sowas. Also das solltest du nicht machen. Du solltest in die Uni gehen, um ein System zu lernen, wie man denkt. Und dann dieses System, wie man denkt, das kann dann überall irgendwie wichtig sein für dich.
Das dafür ja ganz kurz, um da einzuhaken, ja, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und darüber unterhalte ich mich auch viel mit Freunden. Ich bin noch im Humboldtschen Universitätsgedanken groß geworden, also quasi Magister, Diplom, wo man bei A angefangen hat, wie du schon sagst, wirklich dieses Lernen, sich seinen eigenen Weg zu finden, be curious, und die Universität hat einem die Zeit gegeben und die Möglichkeit gegeben. Da muss man natürlich auch sagen, mit dem Anglo-System, was ja auch in Deutschland eingeführt wurde, in Europa, ja, Bachelor und Master, haben wir das ja zu einem Riesenteil auch verloren, weil dann wurde es ja notgedrungen zu einem Ticketsystem von wegen, hier bitte ankreuzen, Multiple Choice, und am Ende hat man das Zertifikat so und so und dann ist ein Beruf XYZ. Aber man hat es ja sehr, sehr verengt. Also dieser weite Gedanke von Universität, dieser Humboldtsche Gedanke, ja, der ist ja leider ein bisschen flöten gegangen.
Ja, was auch flöten, also es ist natürlich schwierig, wenn du diese Universitätssysteme vergleichst, musst du gucken, wie viele Leute gehen jetzt zur Universität. Also wenn ich, und ich schaue hier auf ein Goethe-Porträt und auf ein Humboldt-Porträt, wenn ich das rede, wenn du Biografien von den zwei liest zum Beispiel, ja, dann, ja, die haben mit den größten Köpfen der Welt, haben die Austausch gehabt. Ja. Da war die absolute intellektuelle Elite des Landes, hat sich da ausgetauscht und denkst dir, boah, Universität, das muss ja wahnsinnig geil sein, intellektuell ein Feuerwerk. Okay, super. Aber das war, weil damals sind irgendwie 2-3% der Bevölkerung Maximum in die Universität gegangen. Jetzt senden wir in Australien 55% der Bevölkerung in die Universität. Ja, das heißt also, bei der reine Effekt, dass du da in deiner Melbourne Uni oder jetzt der Humboldt Uni in Berlin bist oder so, das heißt, du bist also Top 55% in Australien. Das ist nicht sonderlich besonders. Und deshalb gehen auch diese großen, die großen Arbeitgeber hier, also so die großen Banken und die großen Consulting-Firms, denen ist es mittlerweile wurscht, was du studiert hast. Das war eine Zeit lang, war das sehr wichtig, aber mittlerweile sagen sie, nee, wir wollen nur, dass du auf einer guten Uni warst, das heißt, dass du einigermaßen schlau genug bist, was du studiert hast, ist wurscht, weil wir bringen dir den NAB Way oder den KPMG
interessant,
Way, den bringen wir dir schon bei.
Ja, okay. Das war mir nicht bewusst, ja.
Also das findet durchaus schon statt, dass die Universität ein bisschen abgewertet wird. Und deshalb, wenn man genereller, wenn man es so ganz allgemein sagen kann, das hat natürlich jeder seinen eigenen Lebensweg vor sich und so weiter, aber ganz generell würde ich sagen, es lohnt sich nicht, einen Doktor oder einen Master zu machen. Ja, denn Bachelor ist durchaus schön für die Universitätsexperience, ja. Das ist durchaus schön. Kriegt man irgendwelche Lebenslehren mit. Wenn du dich gut anstrengst in der Uni, wirst du auch ein bisschen schlauer, lernst eine neue Art zu denken. Aber selbst, ich bin mir nicht sicher, ob ich den alle 55%, ich kann denen nicht im reinen Gewissen sagen, ihr macht auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Ja.
Manche von euch wären deutlich besser bedient, wenn sie einen Trade anfangen würden. Und wenn du ein Tradie wirst in Australien, ganz, ganz wichtig ist, dass du bitte sofort und schnellstmöglichst dein eigener Chef wirst. Dass du also wenn du selbstständig bist als Tradie in Australien, verdienst du 27% mehr, als wenn du angestellt bist. Wow. Das heißt also, auf dein Leben, auf deine Karriere verteilt, hast du ein zusätzliches Jahrzehnt an Einkommen. Und das ist schon mal ganz praktisch. Dann macht das Ganze nämlich echt Spaß. Ja, und wenn du dann noch ein bisschen Fuchs bist, dann stellst du einen anderen Tradie an, du holst den Apprentice, bildest den irgendwie aus, machst es immer, dann wirst du deutlich produktiver.
Dir weiterhin alles Gute in deiner Karriere und wir folgen dir sehr, sehr aufmerksam. Es ist wirklich, wirklich toll, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Ja, spitze, war eine große Freude.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.